Meine nächste Frage wäre eben gewesen, wer ist schuld an der Armut? Und das ist eine extrem harte Frage zu beantworten. Ich glaube, in 5 Minuten wird das schwierig. Ja. Ich gebe mal meinen Standpunkt davon. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Generationengespräche.
Hallo zusammen.
Ja, danke, dass ihr wieder reingeschalten habt. Wir haben heute ein meiner Meinung nach sehr spannendes Thema vorbereitet. Ich erkläre erstmal, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe letztens auf Instagram eine interessante Story gehört von einem Krypto-Milliardär, einem Chinesen namens Huan Wang. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Und der hat mit SpaceX, also die Weltraumraketenfirma von Elon Musk, hat er einen Deal gemacht und durfte mit 3 ausgesuchten Personen eine Weltraumfahrt machen. Und was so speziell daran ist, ist, dass er es eben privat finanziert hat. Es wurde nicht gesagt, wie teuer es war, aber nach Angaben und Zahlen kostet ein Sitz quasi rund 55 Millionen. Jetzt für 4 Personen kann man ausrechnen, wie viel das ist. Ungefähr 220 Millionen. Eine Riesensumme. Klar, wenn man Milliardär ist, kommt drauf an. Und ja, daher haben wir uns dann gefragt, oder habe ich mich gefragt, wieso ist die Schere zwischen Arm und Reich so extrem? Eben gerade, wenn man solche Menschen sieht, die extrem viel Geld haben. Und dann sieht man eben zum Beispiel gerade auch sehr aktuell, was in Gaza passiert, wo Menschen verhungern, die nicht mal Geld haben, um Essen zu kaufen, nicht mal Essen haben, wirklich nichts haben. Das ist halt schon ein extremer Kontrast. Und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, über die Schere zwischen Arm und Reich, warum die sich immer weiter öffnet.
Ja, eben dein Beispiel, wo du jetzt gesagt hast, es gibt natürlich sehr viele andere auch. Also wenn eine Person eine Yacht kaufen kann für 600 Millionen US-Dollar zum Beispiel, das sind solche Sachen.
Der zweite Punkt, die zweite Person, eben Jeff Bezos, macht auch Schlagzeilen mit seiner Doppeljacht Fleet. Er hat es ist der größte Segelschiff der Welt mit 3 Masten, ein Riesenteil. Rund 500 Millionen hat er bezahlt, also für den Kauf. Und was habe ich aufgeschrieben? Ich habe das nachgeschaut. Ich glaube, er hat ja noch eine Yacht, die begleitet quasi den Segelschiff. Ja. Einfach als, da lädt er all seine Sachen rein, Transport und so weiter. Der hat auch 2 Heli-Landeplätze, also da kann er seine Helis mitnehmen und so weiter. Und der Segelschiff ist eigentlich einfach, zum Genießen. Und die Yacht fährt hinten nach. Die Yacht war, glaube ich, um die 50 Millionen und zusammen zahlt er, oder 75, und er zahlt ungefähr 50 Millionen im Jahr
Unterhalt. Für den Betrieb.
Ja, für den Betrieb, Personal, Benzin, Treibstoff. Also es fährt ja mit Diesel, glaube ich.
Ja.
Eben. Extreme Summen, die ausgegeben werden von einer einzelnen Person, mehr als manche Länder ausgeben. Wirklich unglaublich. Und ja, darüber wollen wir ein bisschen reden. Vielleicht als erstes frage ich mich dann natürlich, wie kommt das zustande? Wieso öffnet sich diese Schere immer weiter? Ich denke, das ist ein Thema, das hatten wir ja schon in der Schule, das wurde schon besprochen. Diese Schere existiert schon immer quasi, immer. Oder seit Anfang von Geld und so weiter. Und die Frage ist, warum öffnet sie sich und vielleicht auch, warum öffnet sie sich in den letzten Jahren so rasant, immer schneller? Da habe ich ein bisschen mich das gefragt und ein Punkt ist natürlich Kapitalkumulation. Diese Familien, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte schon über Generationen ihr Vermögen vererbt haben und immer weiter aufgebaut haben, die konnten halt das über so viele Jahre aufbauen. Immer, wenn man Millionen hat, Millionen investiert, bekommt man natürlich auch als Rendite extreme Summen und die stapeln sich immer weiter, immer weiter. Das ist einer der größten Punkte, würde ich sagen. Dann auch die Globalisierung und einfach die Technologie, wie sie sich entwickelt. Mein Beispiel von vorhin, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen geführt hast, bevor das Internet, konntest du in deiner Region und vielleicht noch ein bisschen weiter, hattest du deinen Erfolg und konntest es so aufbauen, hattest ein Maximum irgendwo. Aber heutzutage, wenn du eine eine Firma hast, ein Produkt, vielleicht auch ein digitales Produkt und das mit durch das Internet vermarktest und verkaufst, hat deine Firma eigentlich wirklich kein Limit, was es umsetzen kann. Es kann in allen Ländern bekannt sein, kann überall erfolgreich sein und deswegen kann auch eine Firma so viel mehr generieren.
Ja, vielleicht wollen wir einmal ein bisschen zurückdrehen. Auch schon bei der Industrialisierung gab es natürlich Leute, die sehr reich waren. Das war weltweit so. Aber natürlich in der heutigen Zeit reden wir immer von der Globalisierung. Die Märkte sind global. Die Frage ist, was braucht es, damit so etwas überhaupt passieren kann? Es war natürlich ein Staat, der natürlich ermöglicht, dass Menschen sehr reich werden können. Das ist nicht überall so. Ich gehe vielleicht zurück, nehmen wir mal Zusammenbruch der UdSSR, als da die Teilstaaten da aufgesplittet wurden. Und da konnten natürlich, wurden staatliche Betriebe privatisiert und einzelne Menschen haben die Betriebe günstig gekauft und wurden dann zu Milliardären, weil sie natürlich mit dem Ölhandel und so weiter und so fort so viel Geld gemacht haben, sind solche, die eben diese Yachten kaufen. Es ist aber ein Staat, und da sehen wir ja unter Wladimir Putin, der hat natürlich die Macht, solche Oligarchen wieder arm zu machen und sagen, hör zu, dieser Betrieb wird wieder verstaatlicht. Das bedeutet, es liegt dann in der Hand des Staates und wie es organisiert ist und auch wer diesen Staat führt, wie führt er diesen Staat diktatorisch, dann kann man natürlich das irgendwie planen oder man hat das im Griff. Wenn man aber im Vergleich jetzt die USA nimmt, das eigentlich ein kapitalistischer Staat ist, wo man ganz klar jetzt speziell auch sieht unter Donald Trump, dass das eben eine Verwaltung ist, ein Staatsapparat, der zusammen mit den reichen, mächtigen Menschen eigentlich eine Geschichte bildet. Und der Staat schaut jetzt, besonders auch jetzt, dass die Reichen reich bleiben und die Reichen eben die Möglichkeit haben, noch reicher zu werden. Darum ist natürlich eben das, und dann gibt es, sage ich jetzt mal, Sozialstaaten, wie wir das in Europa haben. Zum Beispiel nehmen wir die Schweiz, wir sind ein Sozialstaat. Wir schauen eigentlich, dass die Schere nicht so weit ist, wie eben das möglich ist in anderen Ländern. Und auch Deutschland ist ein Sozialstaat und so weiter und so weiter. Also wir in Europa sind eigentlich mehr sozial, weil wir eben sagen, der viel Geld hat, der viel verdient, soll auch hohe Steuern bezahlen. Und mit diesen hohen Steuern sollen eben die, sage ich mal, Armen unterstützt werden. Und das ist zum Beispiel nicht überall gleich. Also ich behaupte im Grundsatz, es ist nichts Schlechtes daran, viel Geld zu besitzen. Das ist nicht etwas, die Frage ist ja, wie bin ich zum Geld gekommen? Das ist wesentlich. Und weil es gibt natürlich sehr bekannte Unternehmer, Elon Musk, der ist zu seinem Vermögen gekommen durch Risiko, durch harte Arbeit, durch globalisierte Märkte, durch
Innovation,
schlau sein, hat er natürlich dieses Vermögen aufgebaut. Und was er macht mit seinem Vermögen, er reinvestiert das Vermögen und möchte Arbeitsplätze schaffen, möchte Produkte generieren, herstellen und so eigentlich das sein Vermögen im Umlauf bringen. Elon Musk ist nicht derjenige, der eine Yacht kauft von 500 Millionen Dollar. Oder? Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Darum denke ich, ist es eben nicht verwerflich, sehr reich zu sein. Die Frage ist, wie bin ich dazu gekommen? Und B, was mache ich mit dem Geld? Darum ist es sehr ein Unterschied, was macht der Staat, wie arbeitet der Staat und so. Also wir sehen ja in Amerika, als ich da gewesen bin, habe ich das ja auch gemerkt, da war die Kampagne da mit Bill Clinton, habe ich hautnah miterlebt und durfte da auch ja Politik studieren eine Zeit lang und da hat man genau gesehen, die Demokraten möchten einen Sozialstaat und die Republikaner haben da eine ganz andere Sicht des Lebens, die sagen, jeder Mensch soll für sich alleine selbst sorgen. Und das ist eben die Frage. Ist das überhaupt möglich, dass jeder Mensch sie für sich selber sorgen kann?
Ein Punkt, den ich noch kurz ansprechen will, müssen wir auch nicht unbedingt diskutieren, aber würde mich schon auch interessieren, ob du mir da zustimmst. Vorhin hast du ja gesagt, dass es eben auch wichtig ist, ob ein Staat es zulässt, dass Firmen reich werden und so weiter. Ich würde auch da ein bisschen sagen, dass das weniger wichtig geworden ist, weil Firmen auch schlauer geworden sind und auch durch die Globalisierung ist es dann manchmal schwierig für Staaten, die Firmen zu besteuern, weil die Firmen so verstreut sind, eben große Firmen haben dann, ja, sind eigentlich nicht einmal in diesem Land, sondern haben dann ein Trust in Singapur, wo die Konten dann in den Philippinen sind und was auch immer, und es dann nicht mal wirklich zurückverfolgbar ist, zu welchem Land gehört die Firma jetzt, und da wird auch extrem viel Geld dann wieder einfach rausgenommen und so weiter.
Also es ist ja, das war jetzt, sage ich mal, vor 20 Jahren so, man konnte dann Trust bilden da, Cayman Island und weiß ich nicht wo, wo man natürlich, heute ist das ein bisschen transparenter unter den Staaten, wo eine gewisse Transparenz vorhanden ist. Also man kann nicht jetzt, also zum Beispiel, wenn jetzt Meta oder Facebook dann in Irland da ein Domizil hatte und da alle die Gewinne da versteuerte und fast nicht versteuerte, wie auch in der Schweiz. Wir hatten natürlich auch sogenannte Holding-Privilegien, wo wir große Konzerne da in der Schweiz hatten und hatten dann tiefe Steuern. Wobei, da muss ich einfach sagen, die Staaten weltweit, die dann die Schweiz anprangern, das sind meistens die Staaten, die selber solche oder Steueroasen generieren und möchten eigentlich, dass da diese Konzerne da die Steuern bezahlen. Also ich habe festgestellt, die Staaten, die uns, der Schweiz, auf eine graue Liste setzen, haben meistens andere Interessen, als da eine gerechte Steuerlast zu erreichen. Vielleicht da ist die Transparenz jetzt größer, aber natürlich, die Firmen sind immer voraus. Also wenn man ein Unternehmen leitet, dann ist Steuerplanung ein riesiger Begriff. Und zwar Steuerplanung natürlich für die Gesellschaft, aber auch für die Aktionäre. Ja, das ist normal und ist auch legitim, dass man natürlich schaut, wo sind die besten Standorte, wo habe ich, aber eben die Steuerlast ist bei weitem nicht das einzige Kriterium. Heute ist natürlich die Rechtssicherheit von einem Staat ein großer Punkt. Darum ist die Schweiz eigentlich auch so beliebt, weil wir haben Konstanz, wir haben Rechtssicherheit und das wird schon sehr geschätzt. Aber eben, Kapital, das Vermögen kann sehr schnell da umverlagert werden und das wird auch ausgenutzt. Und ich denke auch, das ist auch ein Muss für jede Unternehmung, die weltweit tätig ist, zu schauen, wo haben wir die Möglichkeiten.
Ja, also eben, ich würde sagen, das ist immer noch sehr präsent, vor allem eben durch neue Möglichkeiten, die Firmen dann geboten werden. Wäre man dumm zu glauben, dass die großen Unternehmer das nicht auch ausnutzen, weil die sind.
Es hat natürlich eben für die großen Player ist das nicht so entscheidend. Aber ich sage jetzt auch für die KMUs, wie wir das in Schweiz sagen, die Klein- und Mittelbetriebe, die sind eben nicht international tätig und sind dann auf Gedeih und Verderb angewiesen, dass der Staat eigentlich eine Steuerlast durchsetzt, die eben tragbar ist. Und es nützt nicht, wenn Gewinne, jede Unternehmung muss Gewinne erwirtschaften, muss. Und diese Gewinne muss man eben so besteuern, dass es eben sich lohnt, Unternehmer zu sein. Oder wenn wir einen Staat haben, nämlich jetzt Deutschland, da sind die Lasten sehr hoch und die Unternehmer haben so viel zu tragen, wo es eben schwierig ist, dann die Motivation zu finden und eben mehr zu leisten, sage ich jetzt mal, als ein Arbeitnehmer. Der Unternehmer, der selbstständig ist, der arbeitet, wie sie sagt, selber und ständig. Das ist so. Aber dann muss sich das lohnen für den Unternehmer. Und wenn er natürlich seinen Gewinn mit dem hohen Anteil abliefern muss an den Staat, dann ist die Motivation dahin. Dann ist Unternehmertum eben nicht ein Vorteil, sondern ein Nachteil.
Aber das wird ja oft kritisiert, eben gerade von der Gesellschaft kritisieren ja Unternehmer und sagen, ja, ihnen geht es ja so gut und. Woher denkst du, kommt diese, ja, es ist ja quasi eine Fehlinformation, die umgehen, dass die Gesellschaft so wenig versteht, was Unternehmertum wirklich heißt und warum es eben so riskant ist und so wenige das durchziehen.
Ja, es ist da wirklich da. Der Unternehmer trägt das Risiko. Ich denke jetzt in der Schweiz, nehmen wir da einen selbstständigen Erwerbenden, der haftet mit seinem Geschäfts- und Privatvermögen. Das heißt, wenn die Gesellschaft in Konkurs geht und der alles verliert, verliert er auch sein Privatvermögen. Das heißt, Risiko muss belohnt sein. Und wenn man ein hohes Risiko eingeht, viel arbeitet, weil der Unternehmer, was macht er? Er schaut immer, dass die Rechnungen und Löhne bezahlt werden, besonders die Löhne. Das heißt, der Arbeitnehmer, der sagt, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich habe da, arbeite meine 20 Tage, 21 Tage im Monat, bitte meinen Lohn gemäß Vertrag. Risiko interessiert mich nicht, wenn du am Abend länger arbeitest, interessiert mich nicht. Ich bin ja nur Arbeitnehmer. Und das ist eben da, und weil eben der Unternehmer, der Erfolg hat, er muss Erfolg haben, dann, ich sage jetzt mal, dann kauft er eben etwas Teures. Nehmen wir an, er kauft ein Porsche oder ein Ferrari und so weiter und so fort. Und dann sagen die Arbeitnehmer, ja, ich arbeite und mein Chef, der fährt Ferrari. Oder? Aber der Preis, den ein Unternehmer bezahlt hat, um diesen Ferrari oder diesen Porsche oder egal zu kaufen, das ist ein hoher Preis. Und eben das Risiko, wo man mitträgt, das wird eben unterschätzt. Und ja, da denke ich eben, dass eben die Mitarbeiter eben nicht Unternehmer sind, sonst wären sie ja selber Unternehmer und haben vielleicht da wenig Verständnis, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Und darum ist eben dieser Image oder diese Einstellung so.
Was ich glaube, was viele auch nicht wirklich verstehen oder sich Gedanken dazu machen, ich hatte das dir auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder privat, aber Arbeitnehmer verstehen auch nicht, dass ihre Arbeit, die sie jeden Tag machen, darum wird auf den Markt gekämpft. Die Firmen, zum Beispiel nehmen wir ein einfaches Beispiel, eine Bauarbeiterfirma, die bekommen ihr Angebot, die können ihre Offerten rausschicken und die Arbeit, die die Arbeiter dann machen, die Firmen kämpfen ja darum, okay, ich zahle dir weniger, wir sind schneller und da ist der Kampf um die Arbeit. Der Arbeitnehmer geht einfach zur Arbeit, hat seine Arbeit, für ihn ist das normal, aber der Arbeitgeber muss für diese Arbeit kämpfen, dass er überhaupt die Arbeiter beschäftigen kann und dadurch dann einen Gewinn machen kann. Das verstehen viele nicht, dass ihre Arbeit nicht einfach, die kommt aus dem Nichts, sondern der Arbeitgeber arbeitet dafür, dass die Arbeiter Arbeit haben und dass das alles funktioniert.
Ja, vielleicht ein Punkt ist, glaube ich, die heutige Situation hat gezeigt, dass in jeder Unternehmung oder auch in jeder öffentlichen Verwaltung sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das wichtigste Gut. Ich glaube, von den Zeiten von der Industrialisierung sind wir längst vorbei. Das heißt, jeder gute Unternehmer schaut, dass die Mitarbeiter die besten Voraussetzungen haben, dass sie gut bezahlt werden, gerecht bezahlt werden, konkurrenzfähig bezahlt werden. Aber eben, wenn er natürlich durch seine Tätigkeit, durch sein Instinkt, durch sein Know-how die Unternehmung so führen kann, dass die eben mit diesem Einsatz und mit Know-how, Innovation hohe Gewinne erwirtschaftet werden, dann ist es eben sein Verdienst, weil er eben, vielleicht hat er dann auch eine spezielle Ausbildung gemacht. Nehmen wir an, die Frage ist ja immer, wieso darf jetzt ein Chef der UBS so viel Geld verdienen? Ne? Und da kann man diskutieren, er arbeitet, er kann ja höchstens 24 Stunden am Tag arbeiten, die Arbeiter. Aber wenn du natürlich nehmen wir die UBS, ist riesig. Und wenn da eine Person vorne steht und eben eine perfekte Strategie in der jetzigen Zeit hat, die Mitarbeiter so motivieren kann, diese Strategie zu folgen und durch diese Strategie hohe Gewinne erwirtschaftet werden, damit eben die Gesellschaft gesichert ist, die Löhne sind gesichert, die Aktionäre sind zufrieden, dann hat diese Person Anrecht auf eine hohe Entschädigung, weil eben alle profitieren vom Know-how dieser Person. Und das wird eben unterschätzt, weil eben nicht jede Person kann solche Unternehmungen führen. Da muss man wirklich halt manchmal erkennen, dass eben das schon speziell ist.
Genau, eben das ist ja der Punkt. Klar, manche Jobs sind, muss man eine Ausbildung haben, braucht mehrere Jahre, um die Arbeit verrichten zu können. Das, ich will das nicht kleinreden, aber man kann es lernen. Aber eine Firma zu leiten und diesen Instinkt zu haben, zu wissen, was man wann machen muss und auch risikobereit zu sein, dann die Chance zu ergreifen, nicht zu sagen, nein, ich warte noch, sondern wir machen das und so weiter. Das sage ich, kann man nicht unbedingt lernen, sondern entweder hat man dieses Gespür oder nicht. Und ich denke, man kann es schon aneignen, so zu denken. Ich denke, viele, ja, die ihr kleines Side-Hustle haben, müssen ja zu einem gewissen Punkt unternehmerisch denken. Aber eben, dann stellt es sich heraus, wie gut bist du darin? Und die wirklich gut darin sind, können eben dadurch so viel Geld verdienen. Und daher kann man es wieder im Verhältnis setzen. Was ich jetzt aber noch ein bisschen ansprechen will, wir haben jetzt eher über die Reichen und der Mittelstand, sind die Arbeiter, denen geht es ja eigentlich gut, sollte es gut gehen, aber eben Armut, was heißt das wirklich und wieso passiert diese Schere? Darüber sollten wir noch etwas mehr reden. Eben gerade Armut, wieso entsteht Armut? Jetzt einfach mal generell gefragt.
Ja, eben, ich habe ja da auch geschaut, oder was, wie wird Armut definiert? Und Armut wird definiert eigentlich, wie viel verdient man oder wie viel müsste man verdienen, um mindestens überleben zu können. In der Schweiz hat man so eine Armutsgrenze definiert, die liegt bei ungefähr 2300 Franken im Monat. Zum Beispiel in Deutschland sind das 1800 Euro. Wenn wir weitergehen, in Amerika sind das ungefähr etwas weniger als 1000 Dollar. Und wenn wir natürlich da Namibia, Nigeria anschauen, dann sind das pro Tag 2 Franken, 5 Franken. So. Und die Frage ist, was ist Armut? Ich denke, Armut ist da, wenn man durch Menschsein und Mensch, der Mensch ist und arbeitet, mit seiner Arbeit nicht genug verdienen kann, um in diesem Staat zu überleben, dann ist man arm. Und eben, wie gesagt, es ist eine schwierige Sache zu definieren. Arm ist natürlich, nehmen wir jetzt die Schweiz. Die Schweiz, wenn man jetzt arm ist und es ist erstaunlicherweise, haben wir viele arme Menschen in der Schweiz, weil einfach die Voraussetzungen halt nicht für alle immer optimal gegeben sind, dann haben wir in der Schweiz Instrumente, um Armut auszugleichen. In dem Sinne, dass man sagt, okay, wie viel verdienst du, kannst du verdienen, hast du eine Rente, zum Beispiel hat er einen schweren Unfall, ist gelähmt und so weiter und so fort, dann gibt es eine Rente. Wenn die nicht ausreicht, dann gibt es Ergänzungsleistungen. Wenn das nicht ausreicht, dann kommt Sozialhilfe dazu. Also wir in der Schweiz können sagen, dass eigentlich niemand in diesem Sinne arm ist, dass er nicht genügend Geld hat zum Überleben. Aber ich muss schon sagen, es wird dann schon knallhart gerechnet. Also wenn jemand Sozialgeld, Anspruch auf Sozialleistung oder Sozialgeld hat, dann kann er sich wirklich nicht viel mehr leisten. Oder? In Deutschland ist das zum Beispiel Bürgergeld. Ja. Da ist eine Grenze. Dann gibt es Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe, wie auch bei uns. Und in Amerika ist das ein bisschen krass. Da gibt es so Food Stamps. Mhm. Da, als ich in Amerika war, da hatte der Staat Kalifornien nicht genügend Rentengeld auszubezahlen und musste solche Food Stamps ausgeben. Also in der Zeit, als ich noch da war, das war noch sehr interessant. Aber eben, das ist Armut. Und die Frage ist, wie weit ist eben ein Staat sozial, um eben die Armen zu helfen. Und da gibt es eben verschiedene Staaten, die das halt vielleicht anders ansehen und sagen, die Amerikaner, die Republikaner sagen, ja, wenn du arm bist, bist du selber schuld. Und das ist eben die Frage in Amerika, oder die Republikaner haben, sagen, jeder kann es schaffen. Egal wie arm er ist, jeder kann es schaffen. Und da muss ich einfach sagen, das ist vielleicht zu verallgemein, weil nicht jeder hat die Chance, da aus dieser Armut, rauszukommen. Weil man muss ja auch die gleichen Chancen haben. Und das ist eben gebunden. Und da können wir gerne drüber reden. Du hast vielleicht da eine andere Meinung.
Genau, vielleicht noch kurz für die Zuhörer. Wir haben gesagt, eben wir versuchen unser Zeitfenster von einer halben Stunde einzuhalten. Das Thema ist so ausführlich und wir können so lange darüber reden, dass wir ja schon vorher gesagt haben, wir werden sehr wahrscheinlich die nächste Folge auch noch mal darüber reden, einfach um es ein bisschen ja, mehr thematisieren zu können. Meine nächste Frage wäre eben gewesen, wer ist schuld an der Armut? Und das ist eine extrem harte Frage zu beantworten. Ich glaube, in 5 Minuten wird das schwierig. Ja. Ich gebe mal meinen Standpunkt davon, weil eben, wie gesagt, ich habe ein bisschen eine andere Meinung zu dem, was du vorher gesagt hast. Meiner Meinung nach hat jeder Mensch die gleiche Chance in einem gewissen Sinn. Das erkläre ich vielleicht erst in der nächsten Folge, weil das würde schon die Zeit in Anspruch nehmen. Meiner Meinung nach ist die Schuld für Armut, kann man die aufteilen. Ich würde eine gewisse Schuld jedem Menschen zuschreiben, zu einem gewissen Teil. Eben gerade, klar, manche Menschen haben so ein schlechtes Los gezogen und haben so wenig Chancen eben. Die Frage ist nicht unbedingt, habe ich die Chance, weil Chancen haben alle. Viele haben einfach mehr Chancen und haben dann, es ist dann einfacher, eine Chance zu ergreifen, als vielleicht eben Arme, die dann nur einmal eine Chance bekommen und dann den Mumm zu haben, die Chance zu ergreifen, wenn man schon nichts hat, das ist dann schwierig. Aber klar, dann kann man auch wieder sagen, du hast ja nichts, wieso, was fürchtest du zu verlieren? Pack die Chance, probier alles. Ist auch ein bisschen meine Ansicht. Ich würde aber schon auch einen sehr großen Teil dem Staat die Schuld zuschieben, eben gerade durch Geld wird schlecht verwaltet, Geld wird ausgegeben. Viele schauen nicht mal eben auf die Armen. Ich schaue da gerade mal nach Deutschland, wo Geld so ins Ausland geworfen wird und dann hast du auf den Straßen Rentner, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, von der Rente nicht leben können und dann Pfandflaschen sammeln. Dieses Beispiel bringe ich oft, weil es eben so treffend ist. Aber ich würde dem Staat auch noch in einem anderen Punkt die Schuld an der Armut geben. Für mich macht der Staat die Menschen anfälliger für Armut, eben weil sie so eine Bandbreite präsentiert, wie man schlecht mit Geld umgehen kann und mit Zeit. Eben sie, man wird, die Zeit wird einem geraubt durch, ja, schau diese neuen Serien, spiel das neueste Spiel, verschwende deine Zeit, mach nichts Produktives, konsumiere anstatt zu produzieren. Erstens das, dann zum Beispiel sind ja sehr viele Obdachlose, die arm sind drogenabhängige Alkoholiker. Das auch zum Beispiel, wie einfach es ist, in allen Ländern an Alkohol zu kommen, auch wenn man arm ist, wie viele Drogenprobleme es hat und so weiter. Diese Punkte werden meiner Meinung nach viel zu schwach behandelt. Und eben, dann ist dann die Frage, gibt man dem Schuld, der dich vergiftet, oder bist du selber schuld? Bei diesen Punkten weiß man halt nicht, dass man vergiftet wird. Man denkt, ah nein, der Staat schaut, dass es mir gut geht, ich habe ein entspanntes Leben, ich kann relaxen. Aber eben genau da kommt ja die Falle. Wenn man dann zu wenig macht, rutscht man dann vielleicht eben schnell in die Armut oder verpasst die Chancen, die einem weitergebracht hätten. Verstehst du, was
ich sage? Ja, ich verstehe das vollkommen.
Die Schuld ist schwierig zuzusprechen, ja. Aber es ist eine Verteilung.
Genau, vielleicht ein Punkt noch, wo ich einbringen will, ist auch natürlich die Schule. Also wenn ich jetzt natürlich keine Ausbildung habe oder keine Schule besuche, dann zum Beispiel, ich habe das einmal gehört im Parlament, in Österreich hat eine Parlamentarierin gesagt, ein Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und das ist ein Problem, wenn ich aber weiß, dann muss ich eben nicht alles glauben, was eben, ich sage jetzt böse, Politiker sagen, sondern ich weiß, ich habe was gelernt und darum ist eben die Schule, das ist eben für mich ein wichtiger Zugang, oder eine wichtige Voraussetzung, um eben Armut zu bekämpfen. Also ich denke, wenn man gebildet ist und an Bildung teilnehmen kann, dass ein Mensch, der eine Bildung erfahren hat, eben nicht alles glauben muss und eben seine Chance eben ausrechnen kann, sich einschätzen kann, und darum kann er eben die Chance nutzen. Wenn man eben diese Bildung nicht hat, dann passieren eben diese Sachen. Man glaubt eben, was im Fernsehen steht. Man glaubt, wenn einer das da sagt. Und dann ist man halt, dann hat man eben nicht ein gutes Los gezogen.
Gut, das sehe ich halt auch wieder ein bisschen anders. Das können wir gerne in der nächsten Folge da ein bisschen thematisieren und debattieren. Eben gerade die Schule, sage ich, bringt dir so viel bei, wie du es im Leben falsch machst. Du darfst keine Fehler machen. Der größte Humbug, die Schule dir beibringt, dann, ja, du darfst keine Fragen stellen, du musst es schon vorher wissen, keine Ahnung. Ich finde, die Schule programmiert dich eher darauf, die Chancen nicht zu nehmen und nur den sicheren Weg zu gehen, der dann eben nicht in Reichtum endet und so weiter.
Da gebe ich, oder die Frage, es ist, ich habe nicht gesagt, die Schule, wie sie jetzt betrieben wird.
Ja, klar, eine generelle Bildung ist gut, Bildung, aber auch die Bildung, ich meine, du musst einen speziellen Kurs besuchen, um Steuern zu verstehen und. Ich finde, die Sachen, die einen Menschen definieren, wie viel Erfolg er haben kann, werden in der Schule nicht beigebracht. Man lernt nichts über Steuern, über Geld, wo es herkommt. Die ganzen wichtigen Punkte der Wirtschaft wird einem nie gelehrt.
Also wir wissen ja, oder? Alles hat sich verändert, wesentlich verändert, auch mit der Digitalisierung, mit den Informationen, und die Schule, das System hat sich nicht groß verändert, oder?
Ja, eben, wir hatten ja einen Podcast
dazu gemacht. Da haben wir darüber genau. Ja gesprochen, und da ist eben die Frage, welches Schulsystem ist das Beste, oder? Wir könnten ja einmal Schulsysteme vergleichen weltweit, oder wie lehren die da in China, wie in Japan, wie bei uns, ja, ja. Und so weiter und so fort. Ich rede eben von Bildung. Wie kann ich gebildet werden? Und weil ich sehe einfach, ungebildete Menschen haben es schwer, weil sie eben diese Gedanken nicht durchgemacht haben. Und darum denke ich eben, Bildung ist für mich ein sehr wichtig. Und man muss auch sehen, wir haben Staatssysteme, die nicht wollen, dass die Menschen gebildet werden, weil dann kann man sie nicht manipulieren.
Ja, ja.
Nee? Und ich werfe jetzt halt das auch in den Raum. Wieso möchte Donald Trump eigentlich die Universitäten unter seiner Kontrolle haben? Er möchte keine gebildeten Menschen haben, weil gebildete Menschen sagen ihm, das, was du sagst, stimmt nicht, und er möchte das nicht. Er möchte eben hingehen und sagen, so wie ich sage, ist es Richtung, und bitte, so ist es, haben das zu glauben und zu akzeptieren.
Gut, oder? Eben, da zum kann Beispiel. Man auch zwei Meinungen haben, eben, ja. Ob es so ist oder ob er versucht, die Bildung zu retten, ist eine andere Ansicht. Für meine Meinung nach ist eben gerade die Bildung in Amerika extrem korruptiert, weil dort geht es nicht darum, Leuten etwas beizubringen, sondern in Amerika würde ich wirklich sagen, ist die Schule darauf programmiert, die nächste Arbeitergeneration zu produzieren, sie so stark wie möglich zu verschulden, wenn sie die Schule beendet haben, damit sie für das ganze Leben zurückgesetzt sind, würde ich sagen. Aber eben, wir beenden jetzt einmal, wir machen einen Abschluss hier. Wir werden in der nächsten Folge weiter darüber reden, weil es so viel noch zu besprechen gibt.
Ich möchte aber schon noch am Schluss noch sagen, Armut gibt es.
Absolut.
Auch in der Schweiz sehr oft. Die Schere geht immer weiter auseinander.
Ja.
Und ich bin der Meinung, es ist die Pflicht der, die Geld haben, die nicht so viel Geld haben, zu helfen. Das bin ich der Meinung. Wie das gemacht wird, ist schwierig. Dass es gerecht ist und fair ist, ist schwierig. Es braucht immer Balancen. Aber ich bin der Meinung, Armut muss bekämpft werden. Habe ich das Wort bekämpfen ist. Ich muss einfach sagen, man muss arme Menschen helfen, wie auch immer das nun möglich ist.
Ja, bei mir ist das ja ähnlich. Ich bin da immer irgendwie im Konflikt bei solchen Themen, weil auf der einen Seite habe ich mein Gehirn, der mir die Fakten aufzeigt, und ich denke halt sehr logisch und sage, okay, in unserer Welt mit dem Internet, mit allen Möglichkeiten ist es möglich, etwas aus sich zu machen. Egal, ob man in Brasilien in einem Slum geboren ist, sage ich auf dieser einen Seite. Deswegen hält mein Mitgefühl sich in Grenzen, aber auf der anderen Seite, hatten wir auch schon thematisiert, bin ich sehr, sehr gläubig und mein Glauben sagt mir, eben genau was du auch gesagt hast, ich finde, es einfach mit mir bricht die Armut, wenn ich eben gerade Bilder aus Gaza oder so sehe, mir bricht das Herz, weil die Menschen, uns geht es global, die Menschheit geht es so gut, wir haben den Globus so durchgespielt, wir haben alle Ressourcen im Griff, wir könnten allen Menschen, könnte es gut gehen. Wenn wir einfach mal, wenn es nicht das Böse gibt, was eben das Ganze ins Rollen bringt, sondern wenn wir einfach unsere Ressourcen auf einen Haufen werfen würden, würden es allen Menschen gut gehen, oder? Ist ja logisch. Deswegen finde ich das so krass, dass es eben nicht so ist und diese Seite von mir sagt auch absolut, das muss bekämpft werden. Das muss in eine bessere Richtung gebracht werden, weil wie kann es sein, dass die Menschheit immer weiter vorankommt, immer mehr im Luxus lebt, aber ein Anteil von Menschen, der immer größer wird aus irgendeinem Grund, geht es immer schlechter. Das kann wirklich nicht sein, sollte nicht sein, ist moralisch absolut falsch. Und ja, darüber reden wir im nächsten Podcast weiter.
Machen wir, ja.
Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt oder Kommentare, teilt uns das gerne mit. Würde uns sehr interessieren, mit euch ein bisschen in den Kommentaren zu diskutieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder Montag, 6 Uhr früh.
Gut, danke vielmals. Tschüss.
Ciao.